Ja, ich möchte noch einmal beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du, obwohl du heilig bist und ja, vieles in dieser Welt dir auch wehtut, doch in diese Welt gekommen bist, dich zu erkennen gegeben hast und uns vermittelt hast, wer du bist und was du für uns tun kannst. Ich danke dir dafür, dass wir davon wissen dürfen und auch heute an diesem Morgen hier in diesem Gottesdienst zusammen sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns heute auch eine Ehrlichkeit vor uns selbst gibst, aber auch eine Freude darüber, was du für uns getan hast und auch eine Freude, die sich aufs Leben überträgt, auf den Tag heute, auf die kommenden Tage. Amen. Ja, es ist schon angekündigt worden, es geht heute es soll fortgeführt werden, die Predigtreihe zu dem Glaubensbekenntnis, zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Karl hat vor 2 Wochen damit begonnen, mit dem ersten Satz: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir hatten jetzt letzte Woche einen Ausflug zu der Grundlage, auf dem dieses Glaubensbekenntnis beruht. Es ist ja nicht einfach ein Glaubensbekenntnis, das irgendwie ein paar Philosophen zusammengeschrieben haben, die irgendwie eine gute Idee hatte, sondern es beruht auf diesem Buch der Bibel, das wir heute auch haben und wie es letztes Mal auch ausgeführt wurde, dass das Gleiche ist, das auch die ersten Christen hatten. Auf diesem Buch beruht unser Glaube und so soll es heute weitergehen mit dem nächsten Satz in diesem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich möchte dazu eine kurze Geschichte vorlesen aus dem Evangelium, das der Evangelist Lukas uns aufgeschrieben hat, aus dem Kapitel 16, Matthäus Evangelium, Kapitel 16, 2 Verse. Genau, also ich lese den Vers noch vorne dran, den habe ich jetzt hier vergessen mit einzublenden, ab Vers 13. Da wird kurz die Situation beschrieben. Es heißt da: Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Kurz zu der Geschichte, es ist hier so, dass Jesus, wie es auch hier heißt, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen ist, wir sind wahrscheinlich alle nicht ortskundig, ich habe das nachgeschlagen, wo das ist, also Caesarea Philippi, ein Ort im heutigen Libanon, also weit im Norden aus der Gegend, in der sich Jesus normalerweise bewegt hat. Und von den Geschichten, wenn man jetzt hier die Geschichten davor und danach so liest, im Matthäusevangelium, aber auch in den anderen Evangelien, da wird deutlich, dass Jesus hier gerade in einer Phase ist, in der es sozusagen aufs Ende zugeht. Jesus weiß, was als nächstes kommt. Es kommt kurz danach, in den Kapiteln danach, auch die Ankündigung von Jesus selbst, dass er sagt: Ich weiß, wo ich hin muss, wir gehen nach Jerusalem und ich weiß, ich werde dort sterben müssen. Und Jesus sucht hier in dieser Zeit davor nochmal einen Moment der Ruhe, in der er natürlich, ja, das ist nachvollziehbar, sich selbst darauf vorbereiten möchte, auf diesen schweren Gang, der jetzt kommt. Aber zum anderen auch, er möchte noch einmal diesen Moment der Ruhe finden, um mit seinen Jüngern noch einmal zum Punkt zu kommen, sozusagen, zu ordnen, was alles passiert ist. Es ist eine Menge passiert. Und wenn man in diese Geschichten hier liest, dann merkt man, wie schwer es plötzlich ist, für Jesus Ruhe zu finden. Es ist in dieser Phase des Lebens Jesu so, dass man ihn kennt. Ja, und diese ganzen großen Wunder, von denen man gehört hat, auch wenn man vielleicht die Bibel nicht gelesen hat, Jesus geht übers Wasser, Jesus vermehrt Speise für 4.000 Menschen, also einmal, ein zweites Mal für 5.000 Menschen, das sind alles Momente, wo Jesus eigentlich Ruhe sucht und keine findet, weil er so bekannt ist. Die Menschen wissen, wozu er in der Lage ist, und von überall her strömen Menschen zusammen, ja, bis zu 5.000, muss man sich mal vorstellen, was das für eine Menschenmenge ist, so bekannt ist Jesus. Und so bleibt nur eine Möglichkeit, so scheint es, dass Jesus ganz weit außer Landes geht, um diesen Ort, Moment der Ruhe zu finden. Und jetzt ist es interessant, was ist denn jetzt in diesem Moment wichtig? Und der Evangelist Matthäus, der dabei ist in diesem Moment, beschreibt uns, und das ist interessant, ja, was würde man erwarten, was Jesus in diesem Moment seinen Jüngern zu vermitteln hat, oder was ist das, worum es jetzt gehen soll? Und Jesus fragt hier an dieser Stelle: Sagt einmal, für wen halten mich die Menschen? Also die uns jetzt belagert haben die ganze Zeit. Ja? Wir fahren über den See, da sind Leute, die warten auf uns. Wir fahren wieder über den See, da sind auch welche, die warten auf uns. Alle wollen was von uns. Für wen halten die mich eigentlich? Und jetzt hier die interessante Antwort. Ja, die Jünger tragen das zusammen. Man kann sich vorstellen, das sind 12 Männer, die haben alle mit dieser Frage schon zu tun gehabt. Ja? Ich meine, kann man sich vorstellen, wenn die da in der Schlange stehen zu Jesus, ja, alle haben irgendwie ein Anliegen, einer will geheilt werden, der andere hat irgendwie eine Frage zu den Gesetzen und so weiter, dann werden die sich ja unterhalten haben. Ich denke, das kennt ihr auch. Ne? Man steht in der Schlange, unterhält sich und die Jünger wahrscheinlich mitbekommen, was die so reden. Und jetzt tragen die zusammen, und man kann sich vorstellen, wahrscheinlich auch so ein bisschen belustigt, was die Menschen so alles glauben, wer Jesus denn sein sollte. Und da heißt es denn, sie sprachen, also die Jünger, naja, etliche halten dich, genau, Vers 14, sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Vielleicht sagen die Namen jetzt nicht jedem was, aber im Endeffekt Johannes der Täufer, eigentlich ein Zeitgenosse Jesu, also das ist eigentlich an sich schon überraschend, dass man das glauben könnte. Zwei Männer, die gleichzeitig leben und Johannes der Täufer, der erst kürzlich verstorben ist, hingerichtet wurde. Und die Menschen, die da Jesus belagern, glauben, das sei Johannes der Täufer. Also man merkt völlig nicht, also uninformiert. Dann aber vielleicht ein paar Theologen, ja, die dann sagen, naja, vielleicht ist ja Elia oder Jeremia einer der alten Propheten aus dem Altertum. Ja, ja Menschen, die von Gott ausgesucht wurden, Gottes Willen auf dieser Welt ja, zu verkünden. Er ist vielleicht wiedergekommen, auferstanden, was auch immer. Also so ein Zusammentragen von Ideen, wer Jesus sein könnte. Und jetzt kommt Jesus zu dem Punkt. Das ist nicht wirklich eine Frage, die Jesus interessiert. Man merkt, das ist eine didaktische Frage. Er stellt eine Frage, um zum Punkt zu kommen. Weil jetzt fragt er und er sprach, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Und da kommen wir zu dem Punkt. Wer sagst du denn, dass ich bin? Darum geht es Jesus. Und es ist interessant, dass Jesus diesen Moment der Ruhe sucht, um den Punkt zu klären. Wer sagst du, dass Jesus ist? Ja, und ich denke, man kann sich diese Situation heute genauso vorstellen. Wenn wir uns vorstellen würden, Jesus käme jetzt hier zur Tür herein, das könnte man heute genauso nachspielen. Er käme jetzt hier nach vorne und würde sagen, Leute, sagt mal, was sagen eigentlich die Menschen draußen, wer ich bin? Und ich denke, ihr alle habt auch schon in irgendeiner Form Ideen gehört, Ansätze gehört. Vielleicht hat auch der eine oder andere selbst eine Idee oder eine Meinung dazu. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Ich habe das mal nachgeschlagen. Das Erste, was mir, ich habe gestern einfach mal Google, wer ist Jesus? Spiegel Online, ein galiläischer Wandercharismatiker. Ja, oder andere, ein guter Mensch, ein Religionsstifter. Man weiß es nicht so genau. Viele Möglichkeiten, ja, oder eine Meinung zu Jesus zu haben. Und im Prinzip ist das ja auch legal und erlaubt. Jeder darf natürlich eine Meinung zu Jesus haben. Und trotzdem geht es weiter und Jesus fragt, ja, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Und das ist eben die Frage, die beantwortet werden muss. Und ich denke, wir merken an dieser Stelle, wir kommen zum Herzen, zum Zentrum des Glaubensbekenntnisses. Ich denke, bei dem Punkt, ich glaube an einen Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer, da wird man vielleicht noch ja, auch Andersdenkende oder vielleicht auch Mitglieder anderer Weltreligionen finden, die dem zustimmen könnten. Oder vielleicht ganz allgemein zustimmen könnten, ja, ich glaube auch irgendwie an einen Gott. Da wird man vielleicht noch ja, irgendwie Übereinstimmungen finden, aber an diesem Punkt merken wir, ich glaube, hier kommen wir an einen Punkt, der dann nicht unbedingt nur noch verbindet, sondern vielleicht auch distanziert oder trennt. Und einfach nur zur Verdeutlichung, ich bin vor einiger Zeit auf eine Rede gestoßen, wo ich einen kurzen Satz vorlesen wollte von einem muslimischen Konvertiten, eigentlich, also evangelisch geboren, Pierre Vogel, konvertiert zum Islam, mittlerweile ein berühmter salafistischer Prediger, der einmal zum Thema Weihnachten vor ein paar Jahren gesagt hat, wie ihr wisst, haben wir bald Weihnachten, wir leben hier in einem nicht-muslimischen Land und man muss einigen Muslimen einige Regeln diesbezüglich klar machen. Was glauben die Christen, was an Weihnachten passiert ist? Sie glauben, dass Gott geboren wurde. Gott wurde angeblich geboren. Und das ist im islamischen Sinn eine Gotteslästerung, zu sagen, dass Gott geboren wurde. Und jetzt gehen einige von euch hin und sagen frohe Weihnachten. Was heißt das? Das heißt, ich gratuliere dir dazu, dass du glaubst, Gott wurde geboren. Ich denke, man merkt an der Stelle, also für mich, ich habe das auf YouTube angehört und er ist da sehr emotional in dieser Rede. Ich denke, man merkt, dass es an dieser Stelle plötzlich auch das Potenzial gibt, sich nicht mehr in Übereinkunft zu trennen oder im Frieden zu trennen, sondern dass es diese Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, unter Umständen auch Konsequenzen hat, die nicht jedem schmecken. Und deswegen nochmal zurück, und die Geschichte ist an der Stelle nicht vorbei, Jesus fragt, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Und der Vorlauter unter den Jüngern, den man kennt, den Petrus, der antwortet, ja, er hat nicht vorher gefragt, ob er die Meinung aller anderen hier vertritt, aber es scheint klar zu sein und er sagt es. Und da heißt es, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und an der Stelle finde ich es interessant, wie nah diese Aussage am apostolischen Glaubensbekenntnis ist. Petrus sagt an dieser Stelle, lange Zeit bevor das fixiert wurde in diesem Konzil, fast im Wortlaut, was wir heute auch in dem Glaubensbekenntnis bekennen, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und ich wollte kurz ein paar Gedanken dazu weitergeben. Die Frage ist, muss man das überhaupt tun? Ist das nicht eigentlich an sich schon selbsterklärend? Und doch, denke ich, ist es relevant, dass man auch die Bedeutung hinter dieser Aussage begreift. Was heißt das? Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und ich möchte in dieser Reihenfolge auch vorgehen, Christus, an Jesus Christus. Ich habe mal ein paar Freunde gefragt, was ihnen der Begriff Christus sagt. Und es ist eigentlich interessant, unser Glaube wird in der Welt als christlicher Glaube bezeichnet. Also von diesem Begriff abgeleitet, Jesus Christus, christlich. Wir heißen nicht Jesuaner, wir heißen nicht die Java-People oder wie auch immer man das zusammenschreiben könnte. Wir heißen Christen. Wir geben uns dann unter Umständen nochmal einen Namen, der vielleicht irgendwie besser in die Zeit passt oder einfach mehr aussagt. Aber so ganz im Allgemeinen heißen wir Christen. Also unser Glaube wird an diesen Begriff geknüpft und das finde ich an sich schon interessant. Viele also Leute, die ich gefragt habe, die haben gesagt, naja, das ist ein Namenszusatz. Ne? Christus, so wie man auch sonst einen Namenszusatz hat, damals gab es keine Nachnamen, ist das vielleicht einfach nur ein Namenszusatz. Und es ist an sich auch gar nicht so verkehrt wahrscheinlich. Ne? Jesus selbst, dieser Name Jesus, ist zu der Zeit damals ein sehr gebräuchlicher Name gewesen. Es gab auch viele andere Menschen, die so hießen. Also im Jüdischen, Jesus lautet da Jeschua oder Joshua. Also allein in der Bibel gibt es schon Personen, die auch so heißen, Josua. Und wenn man es genau nimmt, ist der Rechtsverteidiger unserer deutschen Nationalmannschaft, Joshua Kimmich, auch ja, der gleiche Name, wenn man so möchte. Also von daher, dieser Name ist an sich nicht irgendwie ein heiliger Name, sondern einfach ein Rufname, den man damals hatte. Und immer noch gibt es auch Kulturen dieser Welt, in der dieser Name noch gebraucht wird. Also im Spanischen gibt es, denke ich, vielleicht kennt ihr auch Leute, die Jesus heißen. Ich habe es mal kurz gegoogelt. Der erste, der mir wahrscheinlich, weil es so viel Schmunzelpotenzial hat, der erste, der mir bei der Google-Suche aufgepoppt ist, war ein Fußballspieler vom FC Porto, bis vor 4 Jahren noch aktiv in der ersten portugiesischen Liga, mit dem Namen Jesus Corona. Ich glaube, mehr gestraft kann es heute nicht sein mit so einer Namensgebung. Also er heißt natürlich länger Jesus Manuel Corona Ruiz, aber sein Rufname ist Jesus Corona. Also natürlich, das war bevor wir wussten, was Corona ist, aber in dem Sinne, ein Rufname natürlich, der irgendwie auch eine Abgrenzung braucht zu anderen Menschen, die vielleicht ähnlich heißen. Und dann ist es auch einfach oder sinnvoll, den Jesus Christus zu nennen, um das abzugrenzen von anderen. Aber trotzdem noch einmal, es ist nicht nur eine Abgrenzung, es hat eine Sinnbedeutung, die von Wert ist, die bedeutsam ist, die so bedeutsam ist, dass, und das gibt diese Stelle in der Apostelgeschichte, wo es heißt, dass sich in einem bestimmten Ort in Antiochia, in der heutigen Türkei, Menschen versammelt haben, und die wurden erstmalig Christen genannt. Also die in irgendeiner Weise so offensichtlich mit diesem Begriff zu tun hatten, dass man sie Christen nannte. Was heißt es also, Christ zu sein? Was glauben Christen über Jesus, dass es hier auch an erster Stelle kommt? Ich glaube an Jesus Christus. Da müssen wir einen kleinen Ausflug machen. Christus ist ein griechischer Begriff und eigentlich nur eine Übersetzung eines hebräischen Begriffs. Der hebräische Begriff lautet Messias, das ist jetzt auch ein Begriff, den man vielleicht schon eher mit einer Sinnbedeutung kennt. Das kann man vielleicht immer wieder auch lesen. Der Messias, der, was auch immer, da kommt irgendein Problemfeld oder irgendein Feld, in dem man irgendwie jemanden braucht, der was Besonderes ist und der wird dann als Messias bezeichnet. Messias ist von der Wortbedeutung und auch der Geschichte her, die Bedeutung lautet der Gesalbte und in der jüdischen Kultur oder in dem Leben damals im Alten Testament war das so, dass immer wenn jemand zu einer besonderen Aufgabe ausgesucht wurde, dann wurde der gesalbt. Also man hat ihm sozusagen Öl über den Kopf gegossen und damit, das war sozusagen die offizielle ja, Autorisierung zu einer bestimmten Tätigkeit. Also man konnte zum König gesalbt werden, man konnte auch zum Propheten gesalbt werden. Das war keine Krönung, also die Krönung war dann der Antritt dieser Tätigkeit, aber die Salbung einfach nur die Autorisierung zu etwas ganz Besonderem, zu etwas Bestimmtem. Und in der hebräischen, im Alten Testament, in der hebräischen Theologie gibt es immer wieder Verheißungen auf einen Menschen, der kommen wird, der auch der Gesalbte genannt wird, der Messias. Und dieser Messias wird etwas ganz Besonderes machen. Und einer der Verse, der das so darstellt, ist im Propheten Daniel, wo beschrieben wird, dass ein Messias kommen wird, der den Sünden ein Ende machen wird und die Schuld sühnen wird und ewige Gerechtigkeit einführen wird. Und von diesem Vers ausgehend, dieses ewige Gerechtigkeit, etwas, was wir uns ja auch irgendwie immer noch wünschen und damals schon ein Wunsch war, darauf hat man aufgebaut, so diese Erwartung an einen Messias, der kommen wird, der etwas verändern wird, ja? Der den Sünden ein Ende machen wird. Ja, die Welt würde ich erleben wollen, der die Schuld sühnen wird, der ewige Gerechtigkeit einführen wird, also eine emotionale Verheißung, die viele Erwartungen weckt. Und in der jüdischen Vorstellung hat man natürlich diesen Begriff gefüllt mit Erwartungen aller Art. Und ja, die Bibelfesten werden es wissen, zur Zeit, als Jesus wirklich auf der Welt war, hat man diese Erwartung gefüllt mit einem politischen Messias. Jemand, der kommt und die politischen Systeme zurechtrückt, ja, und vor allem zur damaligen Zeit das Volk Israel befreit von der römischen Zwangsherrschaft. Oder auch soziale Erwartungen, ja. Es gibt da eine Stelle, wo ein Mann kommt und sagt, ja, kannst du mir mal helfen? Ja, mein Vater ist gestorben, wir kriegen keine Einigung über das Erbe, kannst du uns da mal das Erbe aufteilen? Also so weit gingen die Erwartungen an einen Messias, dass er selbst das tun würde. Vielleicht auch einfach ein ganz privater Retter, das, was man in jeder Geschichte fast liest, dass Menschen kommen und sich einfach Heilung wünschen von Jesus. Das alles sozusagen wurde zusammengefasst. Und ich denke, diese Erwartung auf einen Messias, einen Retter, das ist etwas, was man sich nicht groß genug vorstellen kann. Ja, ich habe vor kurzem daran gedacht, jetzt, na gut, schon wieder ein Jahr her, zum Saisonfinale in der Bundesliga. Habe da so ein bisschen, ich fieber so ein bisschen mit Borussia Dortmund mit und da war es ja so knapp, dass Dortmund vielleicht Meister werden könnte und zur Halbzeit sah es nicht so gut aus und der beste Spieler war nicht auf dem Feld und dann hast du gesehen, der macht sich warm, ja, der kommt gleich und dann siehst du, wie das ganze Stadion auflebt. Jetzt kommt er, ja, und dass er eingewechselt wird, wie alle kommen und ihn abklatschen, der macht uns zum Meister. Ja, diese Erwartung, der Messias kommt, ist jetzt nur Sport, könnte man sagen, ja, nichts Wichtiges. Aber vielleicht eine andere Geschichte dazu, vielleicht ganz, ja, also etwas, wo das mir gezeigt hat, was für eine Erwartung man haben kann an einen Messias. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in der letzten Predigt, dass ich einmal im Jahr nach Afrika fliege für medizinische Einsätze. Also ich mache da nicht viel, ich ziehe Zähne, das kann man gut machen und bewegt gleich sehr viel. Ne? Zahnschmerzen machen natürlich können das Leben schon belasten, würde ich sagen. Und wenn man dann in so einer Gegend ist, wo nichts vorhanden ist, außer, würde ich sagen, Urwald, ne? Also keine Infrastruktur, die irgendwie medizinische Hilfe zur Verfügung stellt, hatte ich jetzt vor ein paar Jahren so die Situation, vielleicht habe ich es ja auch schon mal erzählt, dass ich, die Menschen stehen auch Schlange, ne? Und ich sehe das schon, wer alles da steht und wartet und die Hoffnung im Blick. Ja, jetzt ist ein Zahnarzt da, einer, der helfen kann, ja, und vielleicht das einzige Mal im Leben, ja, es kommt sonst zumindest dieses Jahr wohl keiner mehr und weiß nicht, ob nächstes Jahr, also man merkt so die Hoffnung heute, ja, und ich hatte einen Patienten, der kam dann und hat mir gesagt, er hat hier unten einen Zahn, der tut ihm weh und ich schaue in den Mund rein, das war ein Zahn, der war abgebrochen. Ich habe ihn gefragt, was ist denn da passiert? Ja, er war vor einigen Wochen noch im Krisengebiet im Südsudan und hatte halt Zahnschmerzen und hat dann einfach einen Kumpel gefragt, ob der ihm den Zahn rausmacht. Und der hat halt eine Zange genommen, die er halt hatte, eine Wasserpumpenzange, hat versucht, die damit rauszumachen. Und natürlich ist der Zahn abgebrochen. Ja? Und ich meine, das sehe ich, das ist ein frischer Bruch, also das ist eben erst passiert. Das sind Schmerzen, die kann man sich jetzt nicht vorstellen ohne medizinische Unterstützung. Auf der anderen Seite wusste ich jetzt ja auch natürlich, also das muss gemacht werden, aber ich habe kein Equipment dafür. Ja, ich bräuchte eigentlich einen Bohrer und wenn es geht, einen Anästhesisten, aber habe ich jetzt nicht dabei gehabt. Und das war so ein Moment, weil ich habe ihm dann gesagt, du, ich kann dir nicht helfen. Ich brauche einen Bohrer und für einen Bohrer brauche ich Wasser und Strom und beides ist hier nicht da. Ich kann dir nicht helfen. Und dann dieser Blick in seinen Augen, du bist die einzige Hilfe. Und es fühlt sich auf der einen Seite an, gut an, Messias zu sein, aber da musst du auch liefern. Und ja, was soll ich in dem Moment machen? Und ich habe gesagt, ich kann dir nicht helfen, wenn ich da jetzt anfange, ich mache alles nur schlimmer. Und er hat gesagt, nee, bitte, also mit dem Übersetzer, es ist ihm egal, ich bin der Einzige, der jetzt helfen könnte, bist du, probier's halt. Und dann dachte ich, okay, ich meine, ich kann es probieren. Und mein Helfer, der da war, hat dann gleich laut angefangen zu beten. Und dann hat gesagt, ja, Herr Jesus, du siehst, wir haben eine schwierige Situation, gib dem Walter irgendeine gute Idee. Ich dachte, naja, Ideen bringen mich auch nicht weiter, ja, ich brauche jetzt irgendwie. Und dachte, na gut, ich probiere es, ne, und fange an. Und wie ich anfange, merke ich, es geht. Ja, also die Entzündung ist schon so massiv, dass der Knochen schon, sag ich mal, nachgibt. Also ich spare euch die Details. habe gemerkt, es geht. Und habe diesen Zahn, also die Zahnwurzel, rausbekommen. Habe gedacht, okay, ich sag's ihm nicht gleich, ne? Nicht zu früh freuen. Aber es ging, habe dann die Wurzel so in die Hand genommen. Ich kann die Sprache nicht und ich habe es ihm einfach so vor die Augen gehalten. Und dann ist ja dieser Typ aus dem Stuhl mir um den Hals gefallen. Also hochgesprungen, mir um den Hals gefallen. Ja, ich meine, der konnte auch wieder nicht Danke sagen, ich verstehe die Sprache nicht. Und es war schon ein emotionaler Moment, weil das ganze Dorf stand ja drumherum, die kannst du nicht wegschicken. Ich sage immer, könnt ihr bitte weggehen, aber die gehen einen Meter zurück und gucken weiter zu. Und alle mit einem riesen Applaus geantwortet. Ja, also es war wie im Stadion. Aber im Endeffekt, das ist die Erwartung an einen Messias. Ja, und wenn man sich vorstellt, ich gehe jetzt weg und helfe ihm nicht. Ich muss sagen, nach so einem Einsatz gebe ich das auch zu, man behält die Fälle, denen man nicht helfen konnte. Weil ich weiß, die haben jetzt gar niemanden mehr. Also ich probiere es ein bisschen, ich bin nur kurz da, eine Woche, aber sonst ist keiner da. Und ich denke, wenn man sich das vor Augen führt, ein Messias, jemand, der helfen kann, jemand, der gesalbt ist, der sozusagen dazu bevollmächtigt wurde, diese Probleme, die du hast, zu lösen. Und dann wird, denke ich, diese Aussage, die Petrus jetzt hier trifft. Wer glaubst du, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus. Du bist der Christus. Nicht einer. Du bist nicht ein Messias. Du bist der Messias. Du bist der, der verheißen wurde. Der, auf den wir schon seit Jahrhunderten warten, der bist du. Du bist der, der mir helfen kann. Und der funktioniert, und er formuliert es als persönliches Glaubensbekenntnis. Das glaube ich. Und Jesus selbst stellt sich diese Aufgabe, und in Matthäus 11 heißt es, da sagt Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und ich denke, wenn jetzt der ein oder andere vielleicht sagen wird, naja, mühselig und beladen bin ich nicht, vielleicht ist Religion doch was für mühselige und Beladene. Ich denke, wenn sich jeder einmal kurz vorstellt, ein Moment, in dem dein Leben vielleicht irgendwie zerbrochen ist oder kurz davor war, zu zerbrechen. Oder wenn sich jeder einen Moment vorstellt, in dem man in die Zukunft geschaut hat und nicht wusste, wie das werden soll, in dem man vielleicht auch Dinge falsch entschieden hat aus Angst vor einer Zukunft, wenn man vielleicht einfach eine aktuelle Situation hat, in der die Situation vielleicht nicht so einfach ist, mühselig und beladen. Und dann mit berücksichtigt, ob man denn da völlig unschuldig hineingeraten ist. Natürlich, die Situation kommt oft von außen. Wir sind nicht an allem schuld und vieles wird auch an außen herangetragen, ob man nicht doch trotz allem irgendwie auch mit verantwortlich ist für das, was das Leben dir gerade bietet und man nicht doch einen Messias braucht, einen Retter. Einen, der dir wirklich hilft. Einen, der Frieden verspricht, der Frieden gibt mit Gott und mit Menschen. Und das ist das, was Christen glauben. Christen glauben, dass diese Welt Rettung nötig hat. Und ich denke, wenn man an Haiti denkt oder an die anderen Dinge, die Tagesnachrichten beherrschen, Israel, Ukraine, dann werden wir sagen, natürlich, unsere Welt braucht einen Retter. Aber Christen gehen weiter. Christen glauben, dass jeder Mensch einen Messias nötig hat, jeder Mensch Rettung nötig hat. Und Christen glauben eben, dass Jesus der Messias ist, dieser Christus, der autorisiert ist, diese Lage, in die Welt ist, und jeden einzelnen Menschen zur Ruhe zu bringen, Frieden in die Seele zu bringen, Sünden zu vergeben, Frieden eben mit Gott und Menschen herzustellen. Und dann geht es eben weiter, und das sind Dinge, die man einfach kurz abhandeln kann, ich glaube an den eingeborenen Sohn. Dieser Messias ist keiner von uns, der irgendwie besser war als wir, der konsequenter war, der es weiter geschafft hat. Und wenn wir konsequent genug sind, dann werden wir auch alle mal Messias. Das eben nicht. Ich glaube an den eingeborenen Sohn. Das hat jetzt nichts mit Ureinwohner zu tun, sondern eingeboren. Luther hat das Wort übersetzt als den Einzigartigen, den Einziggeborenen. In gewisser Weise den, der gleichzeitig Gott und Mensch ist, der von außen kommt. Ja, so wie dieser Story. Ich dachte im Nachhinein auch, ja, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich komme aus Europa. Und dieser Mann mit Zahnschmerzen lebt halt einfach in einer Gegend der Welt, die weniger Privilegien hat. Und ich komme einfach ich komme von einem anderen Level, wenn ich aus Europa komme. Ich habe andere Möglichkeiten, und ich komme von außen. Und er weiß, aus seiner eigenen Welt kann ihm keiner helfen. Und so ist das mit Jesus. Er kommt eben von einem anderen Level. Es ist keiner, der einfach ein Vorbild ist in dem Sinne, dass wir auch so werden könnten. Der eingeborene Sohn, der Gott ist, das ist der, der uns helfen kann. Und eben zuletzt unser Herr. Und das ist mir eben wichtig, weil das die logische Konsequenz ist. Ich denke, wenn man so weit gekommen ist, dass man das versteht und begreift, dass Jesus Messias ist, dass er sozusagen, ja, so wie es da heißt, derjenige, der gesalbt ist, der bevollmächtigt ist, uns zu helfen, jemand, der Einzige ist, der in der Lage dazu ist, dann ist das die logische Konsequenz, dann ist er auch der Herr. Und Herr hat natürlich jetzt vielleicht auch Begriffsbedeutungen, Schattierungen, die man nicht ganz so gerne hat, weil es natürlich irgendwie mit einschließt, impliziert, dass man da Befehle befolgen müsste, dass unter Umständen da jemand von außen etwas zu sagen hat, was mir nicht immer passt. Und doch steht es da, und Petrus sagt es in dieser Geschichte nicht, der sagt hier nur, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, aber an einer späteren Stelle sagt er das auch. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Das sind seine ersten Worte, als Jesus an Ostern als Lebendiger zu ihm kommt, dann sagt er, mein Gott und mein Herr. Herr beinhaltet, dass man eben diesen Herrn akzeptiert als jemand, der in meinem Leben etwas zu sagen hat. Der nicht nur autorisiert ist, mir zu helfen, sondern autorisiert, auch mir einen Rahmen zu geben. Und vielleicht einfach ganz kurz aus mein persönliches Erlebnis dazu. Ich habe mich mit 15 Jahren entschieden, Christ zu sein, mit der Bedeutung, gut, ich bin ja vorher auch schon zu Gottesdiensten gegangen, aber mit 15 Jahren war das diese Entscheidung, Christ zu sein. Und das ist ja bei jedem anders. Ja? Was ist euer Punkt, an dem ihr Christ werdet mit Überzeugung? Bei mir war es der Punkt des Herrn. Ja, für mich war es die Frage, wer ist der Boss in meinem Leben? Entscheide ich selber oder unterwerfe ich mich? Und das hört sich jetzt irgendwie vielleicht falsch an. Aber für mich war es genau die Frage, was soll mein Leben bestimmen? Meine eigenen Wünsche, meine Ziele, meine Wünsche nach Erfüllung, nach Bedeutung, nach emotionalem Reiz, Kitzel. Ja, ich war damals schwer verliebt in ein Mädchen aus meiner Klasse und das hat so alles beschäftigt, die ganzen Gedanken. Und irgendwann, ich bin im Nachhinein noch überrascht, wie deutlich ich das damals so gespürt habe, dass ich mich jetzt entscheiden muss, was ist das, was mein Leben bestimmt? Wer ist der Herr? Lasse ich mich treiben von dem, was mich treibt, meine Emotionen, meine Gefühle? Oder entscheide ich mich dafür, dass dieser Messias auch mein Herr ist? Dass derjenige ist, der entscheiden darf, welchen Rahmen mein Leben hat? Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe damals auch das so im Gebet formuliert, ich möchte, dass du mein Herr bist. Und ich weiß nicht, ob ich weiß, was es bedeuten wird, aber ich möchte, dass du der Herr bist und dass du, wenn es kritisch wird, der bist, der mir hilft, dich Herr sein zu lassen. Ja, Karl hat vor 2 Wochen begonnen, die Predigtreihe mit der Frage, worauf können wir uns einigen? Und das ist natürlich wichtig, im Glaubensbekenntnis sich zu einigen und auch das gemeinsam zu sprechen. Aber an dieser Frage möchte ich nochmal Jesus zu Wort kommen und sagen, für wen glaubt ihr, dass ich bin? Das ist eine persönliche Frage und die braucht eine persönliche Antwort. Das ist nicht unbedingt eine Antwort, die wir einander sofort präsentieren müssen, das ist natürlich wichtig auch. Aber erst einmal möchte Gott eine Antwort von dir persönlich haben. Wer glaubst du, dass ich bin? Für wen hältst du mich? Ja, und ich denke, im Nachhinein muss ich sagen, das Leben ist natürlich viel spannender geworden, als ich es mit 15 dachte. Das, was ich mir so ausgemalt habe, war nicht vergleichbar zu dem, was ich jetzt sozusagen geschenkt bekommen habe. Und so ist es kein Verlust, wenn man dieses Bekenntnis spricht und von Herzen spricht. Und ich wünsche es uns, dass wir zu diesem Punkt kommen und wie Simon Petrus antworten können, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, unser Herr.